Ach was, da wird jetzt mit Wertpapieren getradet in der Holding und nicht zu knapp das Ganze. Und schon nimmt das Schicksal seinen Lauf. Der Abschlussersteller fällt vom Hocker, weil Komplexität und Planzeiten durch die Decke gehen. Die Kanzleileitung verliert merklich Gesichtsfarbe, weil ihr unmittelbar klar wird, dass er nun mit seinen Mitarbeitern und seinem Mandanten wird sprechen und vermitteln müssen. Und der Mandant bekommt Puls, weil ihm die Rendite fliegen geht. Klassische Lose-Lose-Lose-Situation sozusagen. Aber hey, durchatmen. Es gibt doch eine technische Lösung, die hier Brücken bauen kann. Du willst wissen, welche das ist? Bleib dran bei der neuen Folge von Tax & Tacheles.
Willkommen zurück zu einer neuen Podcast-Folge des Podcasts Tax & Tacheles, der Podcast für Unternehmer mit dem Mindset von heute. Und wir sind heute nicht zu zweit, sondern wir haben einen Gast, den guten Rolf, Dr. Rolf Müller von der, ich hätte jetzt fast gesagt Software-Schmiede Fintegra. Und damit er am besten, würde ich sagen, stellt er sich selber mal vor kurz.
Ja, Bernhard, vielen Dank. Und ich freue mich sehr, dass ich heute mit dabei sein darf bei eurem Podcast. Ich selbst bin Anwalt, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, 61 Jahre alt, komme aus der Gestaltungsberatung, habe sehr viel Unternehmerfamilien betreut, wo sehr viel Vermögen entstand und bin dann zu Nolens Volens dann mit diesen Aufarbeitungsthemen rund um die Vermögenssachverhalte, also Aktien, Anleihen, dann perspektivisch auch Immobilie, Krypto und so weiter befasst gewesen und fühlte mich dann berufen, ein System zu entwickeln, was diese Vermögenssachverhalte automatisiert für den Steuerberater aufarbeitet. Das ist Fintegra, Finanzen integrieren.
Ja, da atmet man in Kanzleien immer sofort unglaublich auf, wenn man merkt, okay, geht um Software, aber da ist jemand hinter, der weiß, wo der Schuh drückt, in den Läden selber. Das finde ich mal schon, so besser kann es nicht losgehen, wenn es um Software geht. Da sitzt jemand, der Ahnung hat. Und weiß, wo die Probleme wirklich sitzen.
Der Mensch dahinter quasi.
Der gelitten hat. Hier spricht jemand, der gelitten hat.
Ah, das ist gut. Das ist gut. Dann können wir nämlich, viele werden sich wahrscheinlich jetzt fragen, warum habt ihr euch getroffen? Worum wird es heute gehen? Du hast es ja auch gerade in deiner Rede schon gesagt und der Andi auch. Es geht um Problematiken, die entstehen können, wenn in dem Falle oft dann vermögende Personen, Mandanten zu jemandem kommen und ich sag mal, in der alten Denkweise relativ viel Papier bringen und etwas abgemalt werden muss. Und der Andi war so lieb, der hatte sich einen schönen Fall mal überlegt, dass wir das möglichst plastisch und anschaulich darstellen können.
Zumindest habe ich versucht, den Fall gar nicht zu konstruieren, sondern einfach kurz überlegt, wie sowas im normalen Leben spielt.
Ja,
und dann springt es einen auch an, dass derjenige, der so lange im Internet beschossen wurde, dass die Holding zu gründen ist, das gemacht hat. Und das hat auch funktioniert in dem Fall. Mhm. Es hat tatsächlich so gut funktioniert, dass durch einen Exit in der Holding relativ viel Cash übrig geblieben ist. Und nur hat er angefangen, weil er jetzt ja auch ein bisschen mehr Zeit hat, sich mit Trading auseinanderzusetzen und hat noch seine Liebe für KI entdeckt und ist da mal richtig hart in einem Volksbankdepot durchgestartet.
Ja, wird schon gut. Ja.
Mit mehr als nur ein bisschen Geschäftsvorfällen. Und es kommt, wie es kommen muss. Irgendwann steht der Jahresabschluss vor der Tür. Und jetzt gehen die Probleme los, weil das ist eben nicht mehr wie früher nur eine Holding, wo Kontoführungsgebühren und IHK gebucht wird, sondern auf einmal passiert da was, was vorher noch keiner kannte. Und das schlägt auf zwei Ebenen ein, nämlich einmal auf der Unternehmerebene selbst, der natürlich, wenn ihm gewahr wird, was da gerade passiert und was da jetzt vor allen Dingen im Jahresabschluss buchhalterisch alles passieren muss, seine Rendite fliegen gehen sieht. Und auf der anderen Seite sitzen Menschen in Kanzleien, die denken, sie müssten gerade eine Holding kurz wegverarzten und stehen auf einmal vor einem Sachverhalt, wo sie mit Zugangsfolgebewertung etc. auseinandergesetzt werden müssen und da Stress entsteht. Mhm. Und mit dem Bild bzw. mit der Ausgangssituation wollen wir da mal reingehen.
Das finde ich schon mal gut. Und beim Rolf war es dann wahrscheinlich genau der Fall. Nur wenn du sagst, du hast Kundendepots verwaltet, dann warst du so im Family Office und hast dann da den Schmerz gespürt. Oder warst du der Berater, der die Sachen verarbeiten musste?
Ja, letzteres. Also ich war der Berater, der das Ganze durchlitten hat. Und genauso wie es Andreas gerade geschildert hat, so läuft es auch in der Praxis. Und bei mir war das damals so, das liegt jetzt schon so 8, 9 Jahre zurück. Das sind wir eben dann, ja, an der, so wie du es gerade geschildert hast, ist vom Kunden her damit konfrontiert worden. Das ist auch nicht großartig abgestimmt worden. Das ist, glaube ich, auch ein Dilemma an der Stelle, auch bei uns in der Branche, ne, dass du das alles mit Zeitverzug erst mitbekommst, was da so angestellt wird beim Mandanten. Und ja, und die hatten eben relativ komplexes Kapitalvermögen, viele verschiedene Depotbanken. Und da sind wir mit der Wechselarbeit auch damals schon gemeinsam mit dem Kunden quasi schier wahnsinnig geworden. Also wahnsinnig aufwendig, fehlertechnisch teuer. Keiner hat so richtig verstanden, auch von der Kundenseite, also wo eigentlich das Problem ist. Das habe ich ganz, ganz oft gehört. Meine Güte, stellen Sie nicht so an, das macht doch alles die Bank. Sag ich, nö, macht sie eben nicht. Das ist ja gerade das Blöde. Ja, weil alles, was die Bank macht, Belege, Erträgnisaufstellungen und so weiter, Steuerbescheinigungen, macht sie immer, immer, immer nur fürs Privatdepot. Niemals, niemals, niemals fürs Betriebliche. Das ist so die eine Grunderkenntnis, die man hier gewinnen muss. Und die zweite, dass eben dann beleghaft alles quasi nachzubuchen ist, wenn das Vermögen im betrieblichen Bereich dann verortet ist. Und dass du ganz viele Zusatzinformationen brauchst, die du auf diesen Belegen, die du bekommst, so nicht vorfindest, weil es die Bank nicht machen muss, weil es die Bank teilweise auch nicht machen kann, weil sie diese Infos gar nicht hat. Also Devisenkurse, Börsenkurse auf einem bestimmten Stichtag oder so, die steuerlichen Klassifikationen der einzelnen Assets, das liefert dir die Bank nicht so, wie du es brauchst. Also bist du ständig auf der Suche nach Infos, führst komplexe Excel-Listen, führst die Einführungskosten neu, die musst du mit dem gleitenden Durchschnitt ermitteln im betrieblichen Bereich, HGB, Steuerrecht. Im Privatbereich macht die Bank alles mit FIFO, also hast du quasi schon von der Steuerbasis Unterschiede. Ja, das war irre. Und dann haben wir eben angefangen, das Ganze entsprechend weiterzuentwickeln von der Systemseite. Aber Andreas, was du gerade geschildert hast, das kann ich aus der Praxis auch bestätigen. Wir haben ja da mittlerweile so 560, 580 Steuerkanzleien bei der Fintiger, mit denen wir arbeiten. Viele, auch kleine, mittlere, auch sehr große. Aber das geht quer durch unsere Branche durch, sage ich mal. Und da ist es wirklich ganz, ganz häufig so. Erstkontakt, Erstgespräch. Meine Güte. Das haben die mir alles gar nicht gesagt, die Mandanten, was die da so gemacht haben. Jetzt soll ich da den Abschluss machen vorher? Genauso, Andreas, wie du es geschildert hast, war das alles easy und vielleicht noch irgendwie mal Anleihe oder so oder eine Aktie, die man da bewerten musste. Aber jetzt plötzlich fangen die an, da irgendwie zu handeln und ich weiß gar nicht, wovon und hinten ist.
Ich glaube, es liegt auch zum Teil daran mittlerweile, dass das alles so einfach ist. Ob ich jetzt Trade Republic oder irgendeine andere Dinge sehe, ja. Man hat es ja in der Hosentasche und kann in relativ kurzer Zeit relativ viel verkehrt machen, also was das Thema angeht.
Ja, nee, ist total zutreffend. Ja. Und da gibt es halt einen Marktbereich, dieses Interactive Brokers, das ist sehr vergleichbar mit Trade Republic. Also bei Trade Republic keine betrieblichen Depots führt, also jetzt bei GmbH oder Stiftungen, aber da gibt es quasi so eine Art Pendant. Und das ist der Interactive Brokers, also ein sehr großer Amerikaner, wo du auch konkurrenzlos günstig handeln kannst und dann eben, so wie du es gerade gesagt hast, quasi in der Hosentasche.
Ja, das heißt aber, wenn wir das jetzt mal ein bisschen, wie soll man sagen, nehmen wir mal an, wir hätten jetzt den Best Case, der Mandant, der möchte gerne, also der hat den Exit bekommen, hat relativ viel Geld in seiner Holding jetzt drin und möchte damit gerne handeln. Was würdest du denn diesem Kunden, beratenden Mandanten, was würdest du dem sagen? Was muss er machen?
Also wenn er wirklich vorher kommt.
Wenn er wirklich vorher kommt. Also ist natürlich jetzt utopisch,
Der Fall vorher war ja relativ realistisch. Ja.
Genau.
Ja, gibt's ja.
Gibt's auch. Gibt's selten, aber es gibt's. Und genau. Na, zum einen ist es einfach wichtig, dass man sich vorher Gedanken macht, was auf einen zukommt, von der buchhalterischen Seite, von der Steueraufarbeitungsseite, weil es einfach Geld kostet. Entweder bei euch, wenn ihr es macht, bei uns, wenn wir es machen. Aber irgendeiner muss das Ganze einfach verarbeiten. Das sind, sagen wir, Strukturkosten, die dem betrieblichen Vermögen immanent sind und die man quasi gegenrechnen muss, gegen die wirklich teilweise schon vorhandenen Steuervorteile, ja, die du im betrieblichen Bereich hast, 8b, die Teilfreistellung bei den Aktienfonds. Aber noch weitergehend ist eigentlich der Vorteil der Weiterführung der Thesaurierung. Also die meisten, also viele Vermögen entstehen ja im betrieblichen Bereich durch Exits oder Ausschüttungen. Und dann hast du diesen temporären Steuervorteil, der gigantisch ist, und den machst du natürlich dann wieder zunichte in dem Moment, in dem du ausschüttest. Und das ist bei den meisten Fällen das Hauptmotiv, ehrlich gesagt, dann auf dieser betrieblichen Ebene dann einfach anzulegen. Und das Zweite ist eben dann die Art der Investments. Und das Dritte, auch ganz wichtig, ist die Mindestanlagesumme. Jetzt sage ich was ganz Komisches, weil natürlich bei der, ich sag mal, aktiven Vermarktung dieser vermögensverwaltenden GmbH das nicht immer im Vordergrund steht, was ja auch okay ist, aber du brauchst halt bei der vermögensverwaltenden GmbH eine gewisse, also denklogisch, eine gewisse Mindestsumme, das sind so 250, 300, 400.000 Euro ungefähr, damit sich dann auch die betriebliche Anlage aufgrund der Strukturkosten, ja, die bei der GmbH einfach da sind, einfach lohnt, ne, mit IHK-Beiträgen, mit Jahresabschlussgebühren, Steuererklärungen und so weiter, brauchst du ein gewisses Grundvermögen, was dann quasi vom Vermögensertrag her, dann nach Kosten, nach Steuern, das rechtfertigt. Und dann kann das super spannend sein.
Das ist dann der Idealzustand, dass man auch den vorher fragenden Mandanten mit einer Beratung, was da überhaupt geschieht, kombinieren kann mit, wir brauchen auch ein Werkzeug, um das ordentlich abbilden zu können, weil sonst kriegen wir hinten raus ein Problem. Ich finde, und da würde ich gerne nochmal kurz darauf eingehen, man merkt an beiden Antworten von dir gerade, aus welcher Rollenperspektive du antwortest. Du beantwortest das gerade aus der absoluten Beraterrolle, und die Frage, der vorgestellte Frage, beantwortest du meines Erachtens aus der gleichen Perspektive. Ich übersetze es mal ein bisschen salopp mit einer Excel-Phobie, was die Rolle, diejenigen, die das in den Kanzleien abbilden müssen, sind ja in aller Regel nicht die ganz ultimativ Obersten in der Nahrungskette, sondern ich würde gerne mal den Blickwinkel auch auf denjenigen, der als angestellter Steuerberater für den Abschluss
zuständig ist
und der eine aus der Kapazitätsplanung der kompletten Kanzlei eine Planzeit vorgegeben kriegt, die er einhalten soll, und in dem Moment eben unter Stress kommt. Jetzt garnieren wir das nochmal mit der neuen Welt, wo möglicherweise gar nicht mehr nach Stunden abgerechnet wird, ne, sondern da sitzt jemand, der weiß ganz genau, wenn ich die Planzeit nicht einhalte, dann kriege ich hier Stress, weil da ist ein Fixhonorar auf der Holding, der kann das gar nicht halten. Das heißt, wenn der gerade ausdenken kann, das wird er, sonst wird er den Job schon nicht kriegen. Und nicht in der Chefrollenposition, aus der du das gerade beantwortest, ist, da entsteht ja auch Druck sofort, ne, weil da muss man ja jetzt müsste man ja hergehen. Und jetzt muss man so gut kommunizieren können, dass man sagt, hier ist was, kann ich so nicht abarbeiten. Und im Idealfall muss man seinen eigenen Chef in der Kanzlei, der auch Druck hat, in einem richtigen Moment erwischen, damit der da ein Verständnis für hat. Und wenn ich den jetzt 2 Wochen nicht kriege und der Mandant fragt, wo bleibt mein Abschluss, dann entstehen ja auch absolute Druckmomente in den Kanzleien. Das ist jetzt meine Rolle hier, zu versuchen, aus der HR-Perspektive Sachen kommen zu sehen, um eben diesen Druck rauszunehmen, der auf jeden Fall kommt, wenn man nicht vorher darüber spricht. Wo das in der Natur der Sache ist. Ne? Du sitzt da selber, vermute ich, und sagst, ja gut, ich rufe jetzt den Mandanten an und sage ihm, hast halt nicht gut gemacht, dauert 2 Tage länger, kostet x Euro mehr, wenn es im Fixhonorar ist und man selber nicht viel Entscheidungsbefugnis in der Kanzlei hat und möglicherweise gerade ein angespanntes Verhältnis mit dem Chef, dann wird es stressig. Mhm. Und da sehe ich hier eine ultimative Lösung, also auch aus eben der mitarbeitenden Perspektive zu sagen, lass uns da direkt in Lösung denken, damit es hinten raus keinen Stress gibt.
Ja.
Als Perspektive HR reingegeben.
Ja. Nee, super. Also in mir schlägt natürlich ein zugegebenermaßen immer kleiner werdendes Beraterherz. Also ich war 35 Jahre Berater oder 30 Jahre. Und habe das aber selber durchlebt, habe jetzt dann durch die Services, die wir da entwickelt haben in dem Bereich, natürlich auch den Zugang zu den, sagen wir, Kunden, Sorgen, Nöten. Und das sind bei mir vor allem die Steuerberaterinnen. Und da ist es total zutreffend, was du sagst, das erlebe ich sehr oft. Also dass dann quasi jetzt nicht der Chef dann irgendwie anruft und sagt, Mensch, wir müssen da irgendwie was regeln, das kommt vor. Aber sehr häufig kommt es auch vor, dass dann die Kolleginnen und Kollegen jetzt dann von der Bearbeitungsseite her kommen und sagen, meine Güte, ich habe das jetzt irgendwie vorliegen. Ich halte ja parallel auch dann Fachwebinare bei Steuerberaterkammern und anderweitig. Und es ist natürlich so, dass dann Wertpapierbuchhaltung, also die handels- und steuerliche Aufarbeitung von Vermögenssachverhalten im betrieblichen Bereich, Aktien, Anleihen, Fonds und so weiter. Das ist schon fachlich ein spezielleres Thema. Da hast du keine Vorbereitung im Rahmen der Steuerberaterausbildung, später auch bei der Fortbildung. Das ist ein, muss ich sagen, eher nischiges Thema, was jetzt größer wird. Aber es ist ein eher nischiges Thema, so wie es Krypto früher auch war, bevor es halt jetzt dann irgendwie groß geworden ist. Und das Zweite ist, du brauchst halt wahnsinnig viel Informationen, die du jetzt nicht irgendwie beliebig abrufen kannst. Und die musst du über die Excel-Listen dann einfach zusammenführen. Und wenn du jetzt keine Technik wie die unsere dann irgendwie nutzen kannst, ist das unheimlich mühsam, aufwendig, fehlertechnisch teuer. Und natürlich so, was die normale Jahresabschlusserstellung, die Steuerdeklaration angeht, auch nicht eingepreist. Das muss man dem Kunden auch ganz offen sagen. Wenn du jetzt dann irgendwie so ganz normal deinen Holdingabschluss abrechnest, mit ich sag mal, dem üblichen Arbeitsaufwand, dann fängt er plötzlich an zu traden mit seiner Holding. Das ist ja nicht im Ansatz eingepreist.
Ja, genau das ist es.
Voll und eine perfekte Überleitung zu deinem Blickwinkel. Was ist denn aus Kunden, sprich aus Mandantensicht hier eigentlich angesagt an der Stelle?
Ja, ich wollte vielleicht, bevor ich das beantworte, ich wollte noch mal ganz kurz auf diesen Best Case eingehen, weil das ist vielleicht ein bisschen, sind ein bisschen drüber gefahren. Der Andi hat das ja mit der Volksbank eben gebildet, das Bild. So, und das ist ja auch schon, oder umgekehrt, die können das zwar auch, aber es gibt ja auch, ja, nicht Profibanken, aber wirklich auf diese Sachverhalt angepasste und spezialisierte Banken. Ne? Wenn ich jetzt Münchner Banken sehe, mit denen ihr ja auch zusammenarbeitet, das ist ähnlich wie bei einem Fachberater, der vor allem, keine Ahnung, nur Umsatzsteuer oder nur Umwandlung macht. Wenn sich eine Bank, in dem Falle war das jetzt die V-Bank, wenn die sich auf Depots spezialisiert, auch für Vermögensverwalter spezialisiert, dann ist natürlich auch für euch, korrigiert mich, wenn ich falsch liege, aber viel besser, als wenn ihr ein Volksbank-Depot bekommt.
Ja, verarbeiten können wir alle. Also wir haben aktuell so über 80 verschiedene Banken, die wir verarbeiten. Aber wichtig ist, Bernhard, dass die Verarbeitungsstrecke sich ganz unterschiedlich darstellt. Und da haben wir quasi die, ich sag mal, komplett digitalen Lösungen, wie bei der V-Bank, wo wir über Datenschnittstellen arbeiten, also so quasi am Beleg vorbei, direkt von der Kernbankensoftware zu uns, die Informationen, die wir zusätzlich brauchen, Börsenkurse, Devisenkurse, Fondsklassifikationen, die kaufe ich mir, also über Datenschnittstellen, so wie M oder SIX. Und dann kann ich das alles in dann die FIPO-Systeme praktisch exportieren und für die Steuererklärung vorbereiten. Und parallel ziehe ich dann den Beleg über eine zweite Schnittstelle. Und dann verheirate ich quasi dann die Buchungen, die ich liefere, mit dem Beleg über die ISIN, also diese Kennnummer fürs Wertpapier. Ja. Das läuft dann quasi komplett automatisch in der Maschine durch.
Ja. Das heißt, das heißt, der optimale Mandant, der wäre zu uns gekommen oder zu dir gekommen, hätte gesagt, ich bekomme jetzt, keine Ahnung, 5 Millionen Euro, möchte gerne mit traden oder möchte es gerne zumindest am Kapitalmarkt anlegen. Dann ist ja nicht die erste Entscheidung, die wir treffen müssen, wie machen wir das, sondern zu welcher Bank gehe ich? Also ne, da fängt es ja an. Das hat ja noch nichts mit Steuerberatung zu tun. Und die zweite, und da hatten wir ja auch bei unserem gemeinsamen Mandanten, bevor da überhaupt angefangen wurde, war ja der Austausch mit euch. Wie bilanziere ich denn überhaupt? Ist das für mich Anlagevermögen oder gibt es viele Umschichtungen? Also spricht das eher für Umlaufvermögen? Wie möchten wir gerne mit Abschreibungen arbeiten? Ne? Je nachdem, in welcher Kategorie ich das bilanziere, bin ich ja verpflichtet, auf einen niedrigen Teilwert zu gehen und. Und da ist ja noch keine einzige, wenn man so will, keine einzige Aktie gekauft.
Genau, also perfekt. Und es sind zwei ganz unterschiedliche Ebenen. Das erste kommt vor, also die von dir gebildete Konstellation. Ich fange an, Vermögen im liquiden Bereich anzulegen, Aktien, Anleihen, Fonds, denke darüber nach. Und dann überlege ich am Anfang schon, wie ich das Ganze dann HGB-technisch, steuertechnisch am besten abbilden kann. Also kommt vor, totale Ausnahmen. Die ganz gängige Praxis an der Stelle, auch ein bisschen nachvollziehbar, Bernhard, ist, Du hast, also Vermögensanlage ist sehr vertrauensbasiert. Ist ein bisschen ähnlich wie unser Job. Ja. Das hat viel immer noch, und das denke ich, wird auch bleiben die nächsten Jahre, mit Menschen zu tun, mit Vertrauen. Das heißt, du kommst eigentlich eher von dieser Person, der du dein Geld anvertrauen möchtest, die ist dann bei einer bestimmten Bank tätig. Und das kann UBS sein, das können Geschäftsbanken sein, das können unabhängige Vermögensverwalter sein. Und der führt dann quasi dann diese Vermögensanlage über eine Depotbank. Also es ist, ich sage es mal andersrum, es ist eher schwierig zu sagen, also ich kann es leichter bei der V-Bank verarbeiten, gehe doch bei der V-Bank, weil er dann diese Vertrauensperson wechseln müsste.
Mhm. Ein guter Hinweis.
Deswegen, deswegen haben wir uns bei der Fideka auch entschieden, dann alle Depotbanken dann auch abzubilden. Jetzt nicht nur die V-Bank. So. Das Zweite ist, dass wir dann eben alle anderen Banken genauso verarbeiten können vom Output. Also das Ergebnis bei uns ist immer gleich von der Lieferung. Aber die Verarbeitung ist natürlich unterschiedlich aufwendig, ob du dann Belegschnittstellen nutzen kannst. Das ist bei relativ wenig Banken noch der Fall. Das geht ja automatisch, die Belege schicken. Das ist für uns natürlich super spannend, weil sich dann niemand um die Belegorga kümmern muss. Da muss niemand hochladen oder ähnliches, sondern die Bank schickt uns das einfach einzeln, digital, so wie wir es brauchen. In der Masse haben wir heute Online-Zugänge, Leseberechtigungen und ein Team, was dann die Belege praktisch runterlädt. Dann haben wir eine Maschine gebaut, die das automatisch verteilt, Findocs, also weil ja nicht alles, was du da bekommst, erfasst werden muss. Das musst du ja auch vorher so quasi sortieren. Das erfolgt maschinell bei uns schon. Und dann haben wir eine Maschine für den Extracts gebaut, die dann diese Belege automatisch ausliest und vorerfasst. Dann mit einer sehr hohen Qualität, muss ich sagen. Und dann final gibt es eben dann auch der Mensch bei uns dann immer noch als Buchung quasi frei. Mhm. Das Zweite, was du angesprochen hast, ist die, ich sag mal, Fachebene. Und da ist es so, dass wir natürlich dann, wenn jemand zu uns kommt, ihn auch in diesen Themenstellungen begleiten. Jetzt nicht beraten, aber es ist natürlich so, dass dann... Vielleicht ist immer wieder am Auto, ne? Wobei das heute auch anders ist. Ne? Ich fahre Tesla und da gibt es nicht allzu viel, was du da so aussuchen kannst. Aber wenn du jetzt dann dir ein Auto kaufst, dann hast du ja standardmäßig so einen Konfigurator, wo du dann quasi einstellst, ich hätte gerne irgendwie Außenfarbe, Innenfarbe, Ledersitze, Stoff und so weiter. Und so ähnlich müsst ihr euch das bei uns bei dem Produkt auch vorstellen. Das heißt, es wird mit dem Kollegen oder der Kollegin durchgesprochen von der Fachlichkeit her, Handelsrecht, Steuerrecht, wie ermitteln wir die Anforderungskosten, Folgebewertung, Umlaufvermögen, Anlagevermögen, welche Prinzipien gibt es, wie grenzen wir ab, Finanzderivate, wie bilden wir diese dann im Jahresabschluss ab. Wie wird das steuerlich aufgearbeitet? Das ist so wie eine Produktkonfiguration. Und das ist ausdokumentiert, da wird der Kollege durchgeführt, ist auch zwingend übrigens, also ohne diese Strecke nehmen wir keine Kunden an. Also wer da nicht durchgeht, dem wünsche ich dann einen guten Flug und der kann das woanders machen lassen. Aber bei uns geht es quasi dann standardmäßig durch diese Konfiguration durch. Und da ist die ganze Fachlichkeit drin. Und da übernehme ich auch die inhaltliche Verantwortung mit Richtigkeitsgarantie und so weiter, dass das handelsrechtlich, steuerrechtlich entsprechend ordentlich verarbeitet wird.
Da war ein sehr schöner Nebensatz drin, den würde ich gerne mal hervorheben, nämlich mit Bezug auf die Bank in dem Fall, dass es nicht die Bank ist, sondern das Vertrauen zu einem Menschen, was dann am Ende dazu führt. Und dann sagtest du noch, das ist wie bei uns. Das freut uns nicht nur, sondern das unterstreicht, oder das ist auch genauso, wie wir auch die Zukunft kommen sehen. Du sagtest ja gerade, das wird auch noch so bleiben. Das sehen wir nämlich auch so kommen, dass dieses Vertrauen von Mensch zu Mensch eben nicht weggeht, sondern tendenziell sogar noch wichtiger wird, auch wenn KI da reinkommt. Das hat mich gerade die Mundwinkel an die richtige Stelle ziehen lassen. Und eben auf deutlich kleinerem Level, finde ich, kann man diesen Effekt, den wir hier sehen, ne, konnte man beobachten. Da ist dann gesetzgeberisch ja oder ist es dann tatsächlich ein paar Mal vereinfacht worden? Ich fand, bei den ganzen Diskussionen um Photovoltaikanlagen vor den Gesetzesänderungen konnte man das merken, das ist den Leuten dann auch irgendwann, dann haben die keine Lust mehr. Wenn die sagen, das ist so kompliziert und hier die Umsatzsteuer und da zurück und IAB geht nicht, und dann ist die menschliche Reaktion irgendwann zu sagen, dann lassen wir's. Ja, und hier, das wäre ja fatal, wenn man Leute davon abhält, sich mit ihren eigenen Finanzen auseinanderzusetzen. Also ich kann dem durchaus etwas sehr Gutes abgewinnen, zu sagen, wenn wir hier eine Brücke bauen in die Vereinfachung durch Automatisierung und durch eine Abbildung, die einfach funktioniert, und damit Leute animieren, mit dem Geld was Sinnvolleres zu machen, als es einfach nur blöd auf irgendein Konto zu legen, dann tun wir der Sache ja wirklich was Gutes.
Mhm. Wobei, ich gebe dir recht, das hat der Rolf ja eben schon beantwortet, es geht ja hier in dem Falle, im speziellen Falle, nicht um Privatdepots. Da ist es ja tatsächlich so, dass die Bank das für dich übernimmt. Wir machen das ja, und ich finde, das kommt in allen, ich sag mal, YouTube, Instagram, Coach-Beiträgen viel zu kurz. Wir machen das ja fürs betriebliche Depot. Und da ist es ja oft so, da sagt er, ja, du musst eine Holding bilden und dann fängst du da mal an. Das ist ja das Beispiel, was du eben gebracht hast. Und dann wissen die Mandanten gar nicht, was sie da alles verkehrt machen können. Das ist ja das Problem.
Ich sehe noch die vielleicht nicht ganz so progressiv aus dem Internet angezündet sind, sondern die einfach sagen, das ist mir alles zu kompliziert, ich mache jetzt nichts.
Ach so, gar nichts.
Okay. Also für die Betrieblichen,
ja.
Dass man die auch abholt und sagt, doch, mach mal, das ist auch gar nicht so. Man muss sich da kurz mit auseinandersetzen. Es gibt da technologische Lösungen, die diese Komplexität lösen können.
Ja. Ja, das stimmt.
Super. Also ganz, ganz toll. Ich habe mit großer Aufmerksamkeit zugehört. Also zunächst mal, Andreas, glaube ich, diese Vertrauensschicht, die wird immer wichtiger, weil KI kommt. Also die war immer schon wichtig bei uns in der Branche. Aber das wird noch viel wichtiger, weil mit KI, wenn du ein bisschen weiter denkst, auch wahnsinnig viel Unsicherheit dann irgendwie da reinkommt. Und diese Sicherheit, das wird die nächsten 15, 20 Jahre, glaube ich, auch so bleiben, die kann nur ein Mensch geben. Diese Sicherheit kann dir keine Maschine geben. Das nächste ist so von der Anlageseite her, oder andersrum. Als wir das Produkt entwickelt haben, so vor 7, 8 Jahren, da stand, was Andreas gesagt hat, jetzt im Vordergrund, nämlich die Vermögensverwalter, die haben den Steuerpflichtigen, also den GmbH-Inhabern, in großem Umfang die Anlage ausgeredet oder vorgegeben. Das heißt, sie haben ganz krass gesagt, da liegt jetzt irgendwie Geld rum, ne, Millionen oder so. Natürlich wäre das schön, das rentiert sich da mit Aktien mit 6, 7, 8%, aber sind wir mal ehrlich, das kriegen wir alles weg mit ihrer Rendite durch meine Rechnung. Mhm. Also etwas flapsig vom
Ja, aber da ist viel dran, ja. Da ist viel dran.
Und dann haben die massiv dann irgendwie so hinein dirigiert in das Vermögen und haben dann gesagt, ja, wenn du das nicht willst, ja, dann mach halt Anleihen. Ne, die rentiert sich zwar nicht so gut, aber die kann ich einfach verbuchen. Gott, ja. Oder nimmst Festgeld, ist eigentlich noch schöner, weil Anleihen muss ich abgrenzen und so, ist auch wieder doof. Ne. Mach doch einfach Festgeld. Ne, so. Und das ist natürlich etwas, was dann die Vermögensposition des Mandanten deutlich verschlechtert. Und das, denke ich, kann es ja auch nicht sein. Und so ist unser Produkt eigentlich geboren worden jetzt vor einigen Jahren, weil man dann eben gesagt hat, nö, das kann ja wohl nicht sein, dass dann die Vermögensanlage dann quasi durch einen Steuerberater etwas überzogen formuliert vorgegeben wird oder ausgeredet wird. Und dann haben wir gesagt, das Thema nehmen wir raus, indem wir dann Standardpreisen diese Verarbeitung so anbieten, dass eben diese handels- und steuerrechtliche Aufarbeitung jetzt dann keine Rolle mehr spielt. Entscheidungstechnisch. Das kannst du dir eigentlich zur Seite legen. Und jeder kann sich dann auf sein Thema konzentrieren.
Ja. Du hattest eben mich noch um eine Äußerung gebeten. Ich habe das nicht mehr am Schirm. Was war das?
Ich wollte den Bogen jetzt auch mit Blick auf das Einbiegen auf der zeitlichen Zielgerade des Podcasts, dass wir nochmal die Kundensicht, also wenn der Betroffene selbst gerade zuhört und sagt, Moment mal, das ist doch genau das, was ich hier gerade vor der Brust habe als Entscheidung. Wie ist denn, was nehme ich denn hier mit? Bevor es losgeht, ne? dass wir die Perspektive Mensch, die wir jetzt hatten, dann nochmal auf, also Perspektive Mensch bleibt, aber weniger der Mitarbeitende in der Kanzlei, sondern der Anlegende, der den Exit erfolgreich hingelegt hat und jetzt sich fragt, wohin mit der Knete und was muss ich machen, damit das kein Wahnsinn in der nächsten Bilanz gibt.
Ja, hat der Rolf ja eigentlich jetzt schon zusammengefasst, ne? Die Renditeerwartung, die er hat, die ja möglichst, nicht maximal, aber möglichst hoch sein soll, die wird tatsächlich ja nur mit den Anlagen im Kapitalmarkt auf ein, ich sag mal, so hohes Niveau gehievt, dass er sagt, da bin ich zufrieden mit. Und wenn ich das jetzt aber, weil ich jetzt in einer Kapitalgesellschaft das anlege, aber so viel Rendite in Anführungszeichen verschenke, weil die Strukturkosten so hoch sind, dann wird das nicht gemacht. Aber umgekehrt, durch jetzt beispielsweise diese Lösung Fintegra habe ich halt die Möglichkeit, nicht nur als Berater, sondern ja auch dann, weil ich die Rechnung an den Kunden weiterleite, mir eine Renditeposition gepaart mit halt niedrigen Kosten zu generieren, wo ich sage, da kann ich natürlich auf einen Anlagehorizont von, keine Ahnung, 5 bis 10 Jahren, kann ich richtig Geld mit verdienen, ja.
Und wenn der, um dann eine Variante reinzubringen, jetzt ich Verdeutlichung durch Übertreibung. Der Exit hat mir sage und schreibe 2000 Euro Kapitalstock gebracht. Das würde, jetzt würde ich gerne traden. Also,
ja, das ist,
merkt, wo die Frage hingehen soll. Also ab wo macht Sinn, in die Richtung Lösung ist für Integra zu denken.
Ja, da sagt ihr darauf, ja, ab 250 bis Open End. Ne? Ja.
Genau. Wobei das jetzt nicht der Betrag ist jetzt dann für unser Produkt, sondern es ist generell der sinnvolle Betrag, weil auch wenn du das jetzt dann anderweitig abbilden lässt, brauchst du einfach eine gewisse Mindestanlagesumme, damit sich das dann einfach nach Kosten so rentiert, dass halt der Vermögensertrag, darum geht es im Kern, glaube ich, nicht durch die Strukturkosten aufgefressen ist.
Ja.
Und das hat nicht nur mit unserem Produkt zu tun, wir erleichtern das eigentlich eher, weil dann, wenn du eben jetzt nicht mit Technik und Spezialisierung bei uns unterwegs bist in dem Bereich, dann sind die Kosten für die Wertpapierbuchhaltung, Steuerdeklaration im Regelfall doppelt oder dreimal so hoch wie die Kosten bei uns.
Ja.
Muss einmal der Mandantenversteher in mir nochmal einmal Konkretisierungsfrage stellen, ob ich das auch richtig verstanden habe. Sagst du, die 250.000 Euro, die jetzt mal fielen, das war früher die Einstiegshürde, sonst hat das gar keinen Sinn gemacht, sonst sind die Systemkosten immer zu hoch gewesen und durch unsere Lösung können wir jetzt auch schon mit kleineren Einheiten, kann das schon Sinn machen, ins, ich sag mal, Trading zu gehen? Oder sagst du, das ist quasi, also da geht's los mit unserer Lösung und dann wäre der Umkehrschluss, und früher war die Grenze, wo es Sinn gemacht hat, sicherlich viel höher, als wir das noch nicht mit unserer Lösung, das ist deine Message, oder?
Ja, so grob. Also wie gesagt, so ab 250.000 Euro macht es prinzipiell Sinn, wenn du runtergehst und sagst, jetzt, wenn du bei einer GmbH mit 5.000 Euro tradest oder 10.000, dann musst du einfach bewusst sein, dass dann der Vermögensertrag, wenn man da einmal weiterdenkt, ne, mit 5.000 Euro Anlage, Andreas, da hast du ein paar 100 Euro dann irgendwie Vermögensertrag. Also ohne dass das despektierlich rüberkommt, aber das ist einfach abgeleitet aus der Summe. Ja, wenn du jetzt nicht extrem riskant anlegst und sagst, das verzehnfache ich in einem Jahr. Das kannst du schon machen. Aber die Wahrscheinlichkeit ist halt echt gering, sind wir ehrlich, dass das klappt. Da ist ja alles weg. Ja, so. Und wenn du mit 5.000 Euro tradest, dann hast du, keine Ahnung, 300 Euro Vermögensertrag. Ja, und jetzt denk das mal in der GmbH rein oder UG.
Ja, das macht keinen Sinn.
Mit Strukturkosten und das will ich damit sagen. Und da findest du in der Praxis auch wirklich auch Konstellationen mit meinetwegen Sparplänen, ne, wo du jetzt dann irgendwie jeden Monat 250, wie beim Privatmann eigentlich, auf der GmbH-Ebene jeden Monat dann irgendwie 250 Euro ansparst, dann für eine Altersvorsorge des Gesellschaft der Geschäftsführers. Kann schon machen, nur da musst du halt einfach bewusst sein, du hast jeden Monat wieder Anschauungskostenveränderungen, du musst das im gleitenden Durchschnitt das ganze Jahr überführen, dann hast du Abgänge, Zugänge und so weiter. Das kann ich auch nicht erzählen, was das für ein Aufwand ist, und dann musst halt, wenn du ordentlich arbeiten möchtest, irgendeinen bezahlen.
Ich sag mal, man kann es ja auch ganz plastisch an einem Beispiel rechnen, wenn ich 250.000 Euro anlege, und von mir aus der Abschluss und beispielsweise euer Produkt zusammen 5.000 Euro kosten würden, dann hab ich ja alleine schon fast 2% Strukturkosten. Also die Rendite kann ja dann schon gar nicht so hoch sein. Und je größer das wird, desto kleiner wird halt der Wert dann. Ne?
Ja, am Ende,
ja, wenn du mit 6-7% arbeitest, dann bist du, sagen wir mal, bei 12.000, 15.000 Euro Vermögensertrag.
Ja.
Dann hast du Strukturkosten bei uns, ein bisschen IHK, dann so ein bisschen Vermögensverwalter, die wollen ja auch Geld.
Stimmt.
Und dann bleibt halt irgendwie, dann bleiben ein paar tausend Euro übrig, praktisch Vermögensertrag, praktisch nach Kosten, nach Steuern.
Ja.
Und dann macht es Sinn und dann kannst du auch in den Vermögensaufbau gehen, wenn du das ganze Thema mit 100.000 machst oder mit 50.000 Anlagebetrag, dann ist halt relativ schnell der Vermögensertrag überkompensiert durch die, oder der wird halt aufgefressen dann durch die Strukturkosten, und dann vernichtest du Vermögen. Ja. Das musst du einfach bewusst sein.
Ja. Das war nochmal super, super on point zusammengefasst. Ja. Das erinnert mich so ein bisschen, wenn ich anfange mit einem kleinen, schmalen Euro und entscheide mich für eine Immobilieninvestition und gönne mir für den schmalstmöglichen Euro einen denkmalgeschützten Altbau und wundere mich nachher, dass das teuer ist, wenn die untere Denkmalschutzbehörde Auflagen macht und der Maler mit dem Einhaarpinsel den Flügel vom Engelchen unter der Stuckdecke bemalt, dass das Das ist eigentlich klar, was kommt. Und so kann man es ja genauso übertragen. Das ist halt ein gewisses Stück Futter muss halt am, oder Fleisch muss halt am Knochen sein, sonst lohnt es sich einfach nicht. Punkt.
Ja.
So, und da hilft ja deine vermögensverwaltende GmbH an der Stelle eben auch nicht. So muss man es formulieren.
Ja.
Das erzählen die in diesem Internet hin und wieder schon mal anders. Aber gut, dafür sind wir ja da, um das aufzuklären.
Ja. Super.
Perfekt. Haben wir doch die Perspektive durch, würde ich sagen.
Dann, Rolf, vielen, vielen Dank für deine Zeit.
Spaß gemacht. Danke euch.
Uns auch.
Und dann bis demnächst.
Bis demnächst.
Gut. Tschüss.
Ciao. Ciao.